So, schönen guten Morgen. Willkommen, herzlich willkommen bei dem zweiten Tag der Chemnitzer Linux-Tage. Willkommen in dem Track Storage. Als erstes begrüßen wir Volker Lendecke, der uns etwas über Samba Status Report geben wird. Danach, wenn es Fragen gibt, bitte erstmal melden und ich werde mit dem Mikrofon vorbeikommen. Bitte begrüßen Sie den Vortragenden.
Ja, guten Morgen. Alle wach? Hoffentlich. Ganz kurz nur vorweg, also wer Fragen hat, gerne zwischendurch. Und ich glaube, ich kriege das hin, die Frage zu wiederholen. Also muss nicht unbedingt mit dem Mikro rumgelaufen werden, nur für die Audioaufnahme. Gut, wer bin ich? Ich wohne in Göttingen und mache schon eine ganze Weile Samba. Und im Grunde seit 1994. Und seit es das Samba-Team gibt, bin ich quasi dabei. Was mache ich in Samba? Samba ist ja ein Riesenprojekt. Ich fühle mich so ein bisschen für die ganze Infrastruktur verantwortlich, zumindest mit. Wir haben so ein paar tiefe Bibliotheken, auf denen wir basieren. Da ist einerseits TDB, da werde ich auch ein bisschen was zu sagen. Das ist so eine kleine Datenbank, die wir unten drunter haben. Dann haben wir auch gestern einiges über asynchrone Programmierung gehört. Sowas Ähnliches müssen wir auch tun, nur in C. Die entsprechende Bibliothek dazu nennt sich T-Event. Also wer jetzt irgendwelche anderen externen Projekte hat und an asynchroner Programmierung, zu asynchroner Programmierung in C Bedarf hat, schau sich TDB an. So ein bisschen auf höherer Ebene bin ich halt quasi so im File-Server sehr aktiv. Und Cluster Samba sage ich auch noch ein bisschen was dazu. Da bin ich halt dabei, dass ich das vorantreibe. Dann WinBind, das ist unser Client Richtung Active Directory. Dann haben wir noch inzwischen den AD-Controller, das macht hauptsächlich mein Kollege Stefan Metzmacher. Und dann gibt es noch den Andrew Bartlett und sein ganzes Team da in Neuseeland. Die sind da auch sehr aktiv. Naja, das ist sozusagen meine Historie in Samba. Ganz kurz, was ist Samba? Laut www.samba.org, Samba ist the standard Windows Interoperability Suite of Programs for Linux and Unix. Das heißt, wir sind quasi das Zwischenlied zwischen der Linux-Welt und auch Unix, wobei das immer weniger wird. Also HPUX habe ich lange nicht mehr gesehen. Und eben der Windows-Welt mit den ganzen Protokollen, mit den ganzen Anforderungen. Und da leben wir quasi. Historisch gewachsen ist es als Implementation des SMB-Protokolls, Server Message Block. Und was ist SMB? Das ist eben das Protokoll, mit dem im Grunde Laufwerk C oder Laufwerk D auf einen anderen Rechner umgemappt werden kann und exportiert werden kann. Von der Funktionalität her, wer nur die Linux-Welt kennt oder Unix-Welt kennt, ist das so ein bisschen vergleichbar wie NFS. Wobei man sagen muss, dass viele fortgeschrittene Entwicklungen meiner Ansicht nach sozusagen im SMB-Protokoll seinen Ursprung hat und NFS hat da eine Menge kopiert. Also wenn man die NFS V4-Spec liest und SMB kennt, auf jeder Seite irgendwelche Déjà-vus, oh, das kenne ich. Das heißt da zwar ein bisschen anders, aber die Funktionalität gab es vorher schon im SMB. Dann sind wir Print-Server, das ist so ein bisschen ungeliebtes Kind, muss man leider sagen. Sprich, man kann, wenn man an einen Unix-Rechner Drucker hängt, kann man die auch für Windows völlig transparent freigeben. Das ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Olli, du musst kein Foto machen, die Folien sind... die Folien werden dann verfügbar sein. Nein, das ist so ein bisschen ungeliebtes Kind, weil es einfach sehr komplex ist und sehr, sehr spezifisch auf Windows abzielt. Können wir aber auch. Und was dann in großen Umgebungen sehr wichtig ist, wenn man File-Server ist, wir sind halt Active Directory Domänenmitglied. Und da gibt es auch ganze Talks dazu. Das ist erstaunlich komplex, was man da tun muss. Erstmal, was Active Directory ist, werde ich gleich ein bisschen was zu sagen. Aber diese Active Directory-Mitgliedschaft, sprich, dass man die Benutzerverwaltung, die in einer Firma vorhanden ist, dass man die für Linux verfügbar macht, das ist halt alles leider nicht so einfach, wenn man das sozusagen genauso machen möchte, wie Windows das tut, als Client. Und das ist immer so ein Mantra von uns. Wir sollten so dicht daran sein, was Windows tut, weil das das Einzige ist, worauf wir uns verlassen können. Sobald wir ein bisschen davon abweichen, kann es sein, dass irgendwelche Patches bei Microsoft uns das wieder kaputt machen, weil das eben nicht in der Standard-Test-Suite von Microsoft drin ist. Und dann seit einigen Jahren sind wir Active Directory Domain Controller, sprich, wir können heutzutage eben auch die Benutzerdatenbank für Windows, auch moderne Windows-Clients zur Verfügung stellen. Da sind wir noch nicht da, wo Microsoft ist. Einerseits, was zum Beispiel Anzahl der Objekte im AD angeht. Andererseits gibt es da noch ein paar Funktionalitätseinschränkungen. Aber so einfach, was wir auf jeden Fall können, ist, was Microsoft eben als Small Business Server vertreibt und eben auch deutlich größer. Aber man muss immer genau gucken. Neulich hatte ich wieder die Frage, können wir einen Exchange-Server einfach transparent in einen Samba-AD einbinden? Muss ich sagen, könnte sein, dass es geht, haben wir nicht wirklich getestet, aber jetzt sozusagen die Standard-Consulting-Antwort ist erstmal nein, ohne testen. Und das sind so Sachen, wenn man irgendwelche abgefahrenen Sachen hat, die zum Beispiel auch Software auf dem AD-Controller verlangt, können wir nicht. Aber der Standardfall, ich habe hier meine 100 PCs, ich habe auch meine 1000 PCs und ich habe entsprechend User und Gruppen, das können wir alles, das ist kein Problem. Aber es gibt immer noch Fälle, wo wir dann eben ein bisschen hinterherhinken. Gut, Samba Release Cycles. Immer wieder sozusagen eine Frage, wollte ich eine Folie an die Wand werfen, wie funktionieren Samba Release Cycles? Wir haben uns inzwischen so ähnlich wie Linux darauf geeinigt, dass wir einfach nicht featurebasiert Releases machen, sprich irgendjemand entwickelt ein Feature und erst wenn das Feature fertig ist, dann machen wir das nächste Release, sondern strikt zeitbasiert. Wir sind dann nicht ganz so gnadenlos wie zum Beispiel OpenBSD, die wirklich sagen, ich glaube im Mai und im Oktober, egal was passiert, machen die ihr Release. Ganz so strikt sind wir nicht, aber wir sind halt irgendwo zwischen 6 und 9 Monaten dabei, dass wir halt Major Releases machen. Und für uns ist ein Major Release eben der Wechsel von 4.8 und 4.9. Also nicht von 4 auf 5, sondern 4.8 auf 4.9 ist für uns ein Major Release. Wie wir dann vorgehen ist, im Moment ist aktuell die 4.9. 4.10 ist quasi schon im Release-Candidate-State, das dauert nicht mehr lange. Aber die 4.9 ist im Moment im vollen Support. Da kommen natürlich alles, was an Bugfixes irgendwo anfällt, geht da natürlich rein. Und ein paar neue Features gehen da auch rein. Je nachdem, für wie wichtig das der entsprechende Entwickler erachtet, wird er dann eben einen Bug-Report machen und sagen, das portieren wir zurück. Entsprechend Previous Release, die 4.8, da gehen nur noch Bugfixes rein, da kommen eben keine neuen Features mehr rein. Noch ein weiter zurück sind dann eben nur noch Security Fixes. Also irgendwelche Bugs, klar, wenn sich jetzt jemand findet, wir fressen eure Daten und machen sie wirklich kaputt, dann geht das wahrscheinlich auch noch in irgendwelche Dreier-Releases rein, weil irgendwelche Distributionen noch irgendwelche Long-Term-Support-Verträge haben, aber es wird dann keine offiziellen Releases mehr geben, aber Patches wird es immer noch geben, in der Regel für wirklich schwerwiegende Bugs. Aber unsere Policy ist, wir fühlen uns verantwortlich, eben 2 Releases oder 3 Releases zurück für Security. Das heißt, dass man in der Größenordnung 1,5 bis 2 Jahre, wenn man heute die aktuelle Samba-Version einsetzt, dass man in der Größenordnung 1,5 bis 2 Jahre Security Support hat. Und da muss man halt wechseln. Es sei denn, man geht zum Beispiel wirklich tatsächlich auf RHEL, die haben dann längere Support-Zusagen, aber das sind dann irgendwelche Sachen, die nicht mehr von offiziell Samba-Team passieren. Ich weiß nicht, habe ich hier Internet, dass ich hier diese Seite mal anzeigen kann? Also wer tatsächlich das braucht, geht nicht. Egal. Samba-Release-Planning, das ist so eine schöne Tabelle, zu welchen Daten. Auf die verweise ich auch immer, wenn jemand sagt, ich habe hier noch ein Samba 3, 2 so und so, dann kann ich da genau nachgucken. Das ist aber jetzt schon 6 Jahre out of support. Kannst du das mit einer aktuellen Samba-Version auch reproduzieren, dieses Problem? Und naja, gucke ich immer da nach. Gut, dann zum eigentlichen Teil des Vortrags. Der Hauptteil, es hat sich tatsächlich im Active Directory-Bereich eine Menge getan. Dazu möchte ich kurz noch eine kleine Einführung in Active Directory geben. Hier diese eine Folie. Was ist Active Directory? Wer benutzt Active Directory aktiv? Oh, das sind fast alle. Okay, das ist gut. Nichtsdestotrotz, es ist die zentrale Benutzerdatenbank und für Microsoft-Welt. Und Es ist so, ich glaube, mit Windows 2000 kam es eben auch so um die Jahrtausendwende als Nachfolger der NT4-Domänen. Und im Grunde, damals schien LDAP wirklich en vogue zu sein. Novell hat das Gleiche gemacht. Novell hatte auch eine Benutzerdatenbank. Und naja, die haben halt dann irgendwann gesagt, wir machen LDAP, wir machen eDirectory. Und Microsoft ist halt auch auf das LDAP gesprungen. Warum LDAP? Das ist einfach eine sehr flexible Datenbank mit sozusagen, die ist dafür gemacht, Benutzeraccounts zu pflegen im Grunde. Ist im Grunde auch sowas Ähnliches wie, wir können ein Telefonbuch pflegen. Das ist halt eine Datenbank, die dafür gemacht ist, relativ selten geschrieben zu werden, aber eben extrem viel gelesen zu werden. Und am Ende ist eine Benutzerdatenbank genau das. Man kann da halt Objekte anlegen. Man ist nicht wie bei einer SQL-Datenbank an ein sehr striktes Schema gebunden. Man kann also dieses Schema ein bisschen relativ leicht erweitern. Man kann halt flexibel Objekte anlegen und dann eben entsprechend auch suchen. Und deswegen benutzt man LDAP heutzutage für sowas. Das ist sozusagen die erste richtig breit verwendete Implementation von Kerberos. Und es ist so ein bisschen tragisch, dass es eines Microsofts bedurfte, Kerberos wirklich ins Feld zu treiben. Aber im universitären Umfeld ist natürlich Kerberos auch sehr weit verbreitet gewesen, aber im kommerziellen Umfeld habe ich es erst seit Active Directory gesehen, dass Kerberos tatsächlich benutzt wurde. Dann ist es Multi-Master-Replicated. Ist hier jemand vom OpenLDAP-Team dabei? Die sind bei Multi-Master-Replikation immer, sagen wir so, rümpfen sie die Nase, weil es kann nicht funktionieren, diese Multi-Master-Replikation. Und man muss leider sagen, sie haben recht, im Allgemeinen kann es nicht funktionieren, weil man irgendwelche Replikationskonflikte hat. Microsoft hat so ein bisschen den Gegenbeweis angetreten, es kann doch funktionieren. Sie haben natürlich auch im Active Directory Replikationskonflikte, aber es gibt eben für die in der Praxis auftretenden Replikationskonflikte gibt es gute Methoden, um damit umzugehen. Zum Beispiel, ich habe zwei Domänencontroller, die replizieren sich gegenseitig. Ich kann dann bei beiden mein Passwort ändern. Und gerade das Passwort ändern ist zum Beispiel, da ist Last Writer Wins. Das heißt, da hat man irgendwelche Zeitstempel. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe da geändert und ich habe da geändert und ich habe nicht nur einen einzigen Master, bei dem ich geändert habe, der dann überall hin repliziert, dann habe ich einen Konflikt. Passwort ist A auf dem einen, Passwort ist B auf dem anderen. Und dann guckt man einfach, wir nehmen irgendeins. Das ist so eine Methode, wie es in der Praxis dann passiert. Und das funktioniert einfach erstaunlich gut. Die Anzahl der Active Directories da draußen, die da mit leben können, beweist eigentlich, es kann doch funktionieren. Active Directory, wir haben oft die Frage, können wir nicht unser OpenLDAP aufbohren, das es AD macht, oder können wir nicht Samba mit dem OpenLDAP-Backend benutzen? Antwort ist ganz klar nein, weil die Clients das nicht mitmachen. Active Directory ist schon extrem spezifisch, was das Schema angeht. Und so typische OpenLDAPs, insbesondere eben im akademischen Umfeld, entsprechen halt überhaupt diesem Schema nicht, sondern weil man eben so frei ist in dieser Datenbank-Schema-Beschreibung, gibt es dort so unglaublich viele unterschiedliche LDAPs da draußen. Und der Trick am Active Directory ist, dass man eben gesagt hat, wir haben diese eine Schema-Definition und die Clients setzen das auch voraus, dass dieses Schema, so wie Microsoft es vorgibt, gilt. Und das heißt, man müsste mindestens mal hergehen und, wenn man das jetzt mit OpenLDAP machen würde, dieses Schema wirklich strikt auch auf OpenLDAP durchziehen. Und dann ist quasi die, warum fragt man, können wir das nicht mit OpenLDAP machen? Wir haben hier unser tolles Directory. Können wir da nicht unsere Windows-Clients mit versorgen? Nein, ihr müsstet erstmal euer Schema komplett umstellen und einem Active Directory anpassen. Und dann ist der Sinn dieser ganzen Übung leider schon hinüber. Und was sie obendrein haben, ist eben eine ganz große Anzahl von magischen Tricks, um die Konsistenz über das reine LDAP-Schema hinaus aufrechtzuerhalten. Als Beispiel gibt es dort zum Beispiel automatisch generierte User-IDs. Also jetzt nicht Unix-User-IDs, sondern der Windows-Begriff von User-IDs. Also wenn ich einen Benutzer erzeuge, kann ich das machen. Ich kann sagen, ich will das Benutzer-VL erzeugen. Und der generiert mir dann eine User-ID im Hintergrund, eine Windows-User-ID. Und die stellen halt sicher intern, dass es diese User-ID nur einmal gibt. Das kann ich in keinem LDAP-Schema beschreiben, sozusagen diese Eindeutigkeitsbedingung, die dann über Multi-Master-Replikation auch noch funktioniert. Und das meine ich damit, dass sie halt sehr viel interne Magie haben, um diese Active Directory-Schema plus Datenbankkonsistenz-Anforderungen erfüllen. Dann Authentication-Server, Authentifizierungs-Server für das gute alte NTLM. Das ist ein Challenge Response Authentication Protocol, CRAP, auch CRAP genannt. Es ist heutzutage durchaus benutzbar, das heißt, es ist nicht mehr ganz so CRAP, wie es mal war. Und wenn man sagt, ich will kein NTLM mehr, in der Regel ist, gibt es das weiter noch. Und natürlich, ich muss auch irgendwie meine Domain-Controller finden, das ist alles DNS-basiert. Naja, das ist Active Directory. So, wir haben LDAP-Objekte, deswegen habe ich so ziemlich viel über LDAP geredet. Jeder User ist ein Objekt, jede Gruppe ist ein Objekt, jeder Computer ist ein Objekt und so weiter. Das heißt, da kommen irgendwann ziemlich viele Objekte zusammen, die müssen wir irgendwo speichern. Und aus historischen Gründen haben wir tatsächlich unseren eigenen LDAP-Server implementiert. Wir hätten auch hergehen können und sagen können, wir nehmen jetzt OpenLDAP und machen eben diese Schema-Erweiterung für Active Directory und wir nehmen OpenLDAP und machen irgendwelche internen Konsistenzchecks im Active Directory. Zu der Zeit, als wir uns entscheiden mussten, das zu tun, war das Verhältnis zu OpenLDAP nicht ganz so toll, wie es heute ist, und das ist heute wirklich super. Da war halt gewisser Widerstand sozusagen bei der extrem standardsbasierten OpenLDAP-Welt. Irgendwelche Erweiterungen, die wir für Active Directory brauchen, einfach ins OpenLDAP reinzudrücken, weil die Clients es verlangen. Und da haben sie halt gesagt, mach erstmal ein RFC dafür, bring das durch die IETF und wenn wir das RFC haben, dann dürft ihr das in OpenLDAP machen. Und das haben wir irgendwie nicht auf uns genommen und haben gesagt, alter Spruch, how hard can it be? Wie schwer kann es sein, einen LDAP-Server selber zu schreiben? Und naja, da sind wir jetzt. Wie hart war es denn, ist die Frage. Naja, so einen einfachen LDAP-Server ist gar nicht so schwierig. Das geht tatsächlich. Aber wenn man das wirklich vollständig und korrekt machen will und insbesondere skalierbar und schnell, dann kommen die Probleme. Also sozusagen, ich meine, wenn man sich, ich lese mal gerne blogfefe.de, der hat auch seinen Gatling und der hat auch irgendeinen Tiny LDAP. Den habe ich mir mal angeguckt. Nun ja, der kann genau gar nichts. Der kann irgendwelche Suchabfragen für ein Telefonbuch, aber darüber hinaus kann der gar nichts. Und so ein Gatling, den kriege ich auch relativ schnell hin. Oder Tiny LDAP oder wie das Ding heißt. Aber wirklich mit diesen ganzen internen Konsistenzchecks, da fangen dann die Probleme an. Aber das hätten wir in OpenLDAP auch machen müssen. Sowieso. So. Und naja, wenn man nur einen Hammer hat, dann ist die ganze Welt ein Nagel. Und wir haben nur TDB gehabt für unsere Datenbanken. Das heißt, wir haben unsere LDAP-Datenbanken, LDAP-Objekte in eine Trivial Database reingeschrieben. Was ist Trivial Database? Das ist historisch gewachsen aus einer Datenbank für Interprozesskommunikation zwischen unseren SMB-Serverprozessen in SMBDs und gemacht für viele kleine Records, die einfach permanent geschrieben, gelesen, wieder gelöscht werden. Es ist nicht dafür gemacht für eine LDAP-Datenbank, die dann groß werden kann, die persistent ist. Das heißt, sowas wie Transaktionen will man ja haben. Nämlich, wir wollen, wenn der Server wegkachelt, wollen wir ja sicher sein, dass die Datenbank nicht kaputt ist. Bei so einer Logging-TDB, das ist unsere Datei, wo wir Informationen darüber speichern, welche Dateien gerade offen sind. Das ist völlig egal, wenn der Server wegkachelt, sind die Dateien geschlossen. Da ist niemand mehr, der sie offen hält. Das heißt, wir können diese Datenbank, für die TDB gemacht ist, nein, einfach wegschmeißen, neu machen. Das geht bei einer Active Directory Benutzerdatenbank nicht, deswegen Transaktionen dazu, alles hinterhergefügt. Das größte Problem ist hier das 4 GB Limit. Nicht, dass wir tatsächlich 4 GB Objekte im Active Directory hätten, sondern wir haben da auch noch einiges an Verwaltungsinformationen dazu. So, das heißt, sobald man irgendwie, keine Ahnung, bei 100.000 Usern ist meinetwegen und entsprechend Gruppen, fängt man an, dass man diese 4 GB Datenbankgröße tatsächlich ankratzt. Und da fühlen sich Benutzer nicht besonders gut damit, dass man sagt, ihr habt da eine Grenze, die tatsächlich im realen Leben erreicht werden kann. Und naja, deswegen mussten wir was tun. Und wir haben lange überlegt, es gab auch Bemühungen dazu, diese TDB-Grenze von 4 GB einfach aufzuheben. Wo kommt die her? Wir haben TDB intern einfach die ganzen internen Datenstrukturen, das sind alles 32-Bit-Pointer. Und da könnte man jetzt einfach hergehen, okay, das machen wir einfach größer, lassen den Code gleich. Haben wir dann am Ende nicht gemacht, weil nämlich, und jetzt kommen wir zum guten Verhältnis zu OpenLDAP, der Howard Chu hat für OpenLDAP eine sehr effiziente Datenbank gemacht, die wirklich für die LDAP-Workload gebaut ist. Und das ist nichts anderes als eine B-Tree-Implementation, die von vielen Prozessen und vielen Threads gleichzeitig gelesen werden kann. Und wenn man sich diese, seit ein paar Jahren läuft der Howard Chu wirklich durch die Gegend, macht gar kein OpenLDAP mehr, sondern rennt nur noch mit seiner LMDB-Datenbank durch die Gegend. Und die haben wirklich sehr beeindruckende Performance-Werte, Performance-Daten. Und naja, jetzt seit Samba 4.9 können wir auch unsere Datenbank in LMDB speichern. Sprich, da haben wir überhaupt keine Größenlimitationen mehr. Was noch fehlt, ist, dass wir quasi unser Objektmodell, das wir in Samba implementieren, wie wir unsere LDAP-Daten irgendwie intern schön speichern und hier mit hierarchischer Suche und was weiß ich und irgendwelche Suchfilter, da sind wir noch sehr dumm. Da machen wir es nicht genauso, wie OpenLDAP es tut. Naja, Sie sind ein LDAP-Server, Sie müssten wissen, wie das geht. Da haben wir quasi einfach nur die Datenbank-Engine unten drunter ausgetauscht. Und was wir dann am nächsten Schritt machen müssen, um wirklich dann zu skalieren, ist unser Datenmodell umstellen auf genau das, was OpenLDAP tut. Aber wie gesagt, das ist dann, wir wollten erstmal über diese 32-Bit-Grenze hinaus und das mal der erste Schritt und naja, es funktioniert. Gut, das ist Samba 4.9. Mit Samba 4.10 ist das, glaube ich, sogar der Default. Das müsste ich aber nachgucken. Die Frage, ob das transparent migriert wird, glaube nicht, nein. Das ist eine zu große Änderung. Eine Frage zur Kompatibilität. Was wir immer garantieren, ist Upgrade-Kompatibilität. Das heißt, ich habe einen Samba 4.6 meinetwegen und will jetzt eine 4.8 einsetzen. Und was ja theoretisch sein kann, dass wir irgendwelche internen, genau sowas machen, dass wir interne Datenstrukturen umstellen. Das ist ja nicht nur unsere LDAP-Datenbank, wir haben noch ein paar andere Datenbanken intern, die persistente Daten speichern. Was wir immer machen werden, ist, dass wir Upgrade-Code schreiben. Sprich, man kann auf eine 4.6er oder eine 4.7er Installation immer ein 4.8er draufpacken und wenn das 4.8er dann feststellt, ups, ich habe jetzt eine Datenbank von einem 4.7er geerbt, dann wird das intern konvertiert, sodass man immer Upgrade machen kann, ohne irgendwas anfassen muss. Was dann aber oft nicht oder manchmal nicht mehr geht, ist Rückwärtskompatibilität. Da gab es irgendwo einen Schritt von, glaube ich, 4.7 auf 4.8, dass sich auch die Active Directory Datenbank geändert hat. Und da hätte man auch einfach nicht mehr zurückgekonnt. Also Upgrade geht immer, transparent. Wenn es nicht geht, dann haben wir einen Bug und können nicht releasen. Also da bemühen wir uns sehr, das Ganze tatsächlich einzuhalten. Aber dann zurück kann man nicht mehr. Ja.
Was man hier sicher machen kann, ist einen weiteren AD-Controller ins Netz zu hängen.
Natürlich. Komme ich noch zu. Ja. Vertrauensstellungen. Wenn man sich das Microsoft AD anguckt und auch die Empfehlungen von Microsoft heutzutage, dann hat sich das alles ein bisschen geändert. Früher hat man gesagt, okay, wir wollen Vertrauensstellungen haben, weil wir einfach Größenbeschränkungen im AD haben. Das hat sich so ein bisschen geändert, wenn man also das native Active Directory unter Windows anguckt. Die können wirklich absurd große Directories heutzutage abhandeln. Und die Empfehlung von Microsoft ist heutzutage auch, pack einfach alles ins AD und werd glücklich, mach keine Trusts mehr. Das Problem da ist, am Ende ist es, ich habe einen Administrator oder ich habe immer noch einen Administrator-Account. Microsoft ist inzwischen relativ gut da drin, dass sie da auch Rollen vergeben, dass man für bestimmte Bereiche des ADs eben auch andere Administratoren vergeben kann und so weiter. Insofern, das ist Teil der Initiative nur noch ein AD, aber am Ende, ich habe einen Administrator. Und naja, das funktioniert halt nicht immer, weil die Organisationen sich nicht vertrauen. Klassischer Fall ist auch, dass irgendwelche Organisationen zusammengeführt werden, ein Firmenmerger. Die haben zwei ADs und sie wollen nicht alle User sofort irgendwie umstellen. Und dann gibt eben dieses Trust, diese Vertrauensstellung. Domäne A vertraut Domäne B. Das heißt, die User von Domäne B können sich auch bei Rechner auf Domäne A anmelden. Das ist immer so ein bisschen für mich schwierig im Kopf. Wer ist die vertrauende Domäne und wer ist die vertraute Domäne? Also in der vertrauten Domäne sind die User, die sie dann auch in der vertrauenden Domäne anmelden können. Wenn wir einfach nur uns als Member, als File-Server oder als, keine Ahnung, Workstation tatsächlich in AD reinhängen, dann konnten wir Trust schon immer oder schon sehr, sehr lange Zeit. Aber mit Summer 4.8 geht es jetzt langsam los, dass wir eben auch als Active Directory Domain Controller Trust können. Und das ist halt einer der Bereiche, wo ich eben sage, wir haben an bestimmten Stellen noch Limitationen, dass wir halt nicht wirklich voll AD sind. Und naja, dieses Hauptziel, dass wir halt tatsächlich administrative Domänen schaffen, dass ein Administrator von A eben nicht in B rumfuhrwerken kann, das haben wir halt mit unserer Implementation von Trust noch nicht erreicht. Das ist jetzt keine Riesenaufgabe, muss aber jemand machen. Und am Ende, Samba ist immer nur Kunden- und Geld getrieben, so schade wie es ist. Also wenn ein Kunde sagt, ich brauche das jetzt, dann sagen wir, okay, brauchen wir einen Monat und dann passiert das. Aber naja, also ich weiß nicht wie lange, aber halt dann sagen wir eine Zahl und dann passiert das halt auch irgendwann. Hat bis jetzt noch keiner gemacht. Noch eine Sache im Active Directory Bereich, die aber auch im File-Server funktioniert. Für viele Umgebungen ist es so, dass man Audit-Logging braucht. Was ist das? Sämtliche Anmeldevorgänge, Passwortänderung, Gruppenänderungen, Benutzerdatenbank, Zugriffe und so weiter müssen tatsächlich für Compliance irgendwo gespeichert werden. Und was weiß ich, wenn jemand dauernd mit einem falschen Passwort reinkommt, dann muss das irgendwo gespeichert werden. Was weiß ich, Banken stehen da total drauf, auf sowas. Und wenn wir eins nicht besonders gut können, dann ist das unsere Debug-Logs. Wir haben zwei Debug-Level, einmal der 1, der loggt gar nichts, und dann 10, der loggt alles, und alles dazwischen ist irgendwie nicht so gut definiert. Und was man definitiv nicht will, ist ständig Debug-Level 10, da steht es nämlich auch drin, wer sich wann wie angemeldet hat. Und weil eben diese ganz klare Anforderung kommt, ich brauche dediziertes Audit-Logging für meine Compliance. Deswegen hat man irgendwann gesagt, so, wir machen jetzt ein Standardformat, und Standardformat heutzutage für komplexe Datenstrukturen ist nun mal JSON. Und was man dann hat, man kann eben dediziert unsere Logfiles durch ein solches Format, solche Einträge irgendwie erweitern. Und da stehen dann so Dinge drin, das war gestern irgendwie, ich habe glaube ich im Auto gesessen, als ich das gemacht habe, gestern auf dem Weg hierhin. Also um 8.29 Uhr hat sich der Account for Lendek mit dieser Windows-User-ID über den Logon-Server DC1 angemeldet, und da kommen noch, was weiß ich, von welcher Client-Workstation, wie hieß der Client und so weiter, alle möglichen weiteren Informationen. Im JSON-Standardformat kann ich dann aus den Logfiles rausholen. Ich kann das auch irgendwo ins Syslog reinschreiben, oder ist es auch sehr einfach, da irgendwelche anderen Logfile-Senken zu implementieren, die solch einen Eintrag entgegennehmen. Und da könnte man halt irgendwelche Datenbanken, die für Audit und Compliance wichtig sind, damit befüllen. Und das gibt's halt, das wird erweitert. Mit Samba 4.10 kommt jetzt was hinzu, dass da auch Standard-Windows-Event-IDs hinzukommen. Windows hat irgendwelche Standard-Event-IDs, User hat eine Gruppe betreten. Und die werden dann halt auch, die Event-Nummern werden da halt auch damit dazugefügt. Also das wird weiter ausgebaut, sodass man quasi an irgendwelche konzernweiten Audit-Logging-Frameworks sich anbinden kann. Relativ einfach. Active Directory Backup. Und jetzt kommen wir dran zu der Replikationsgeschichte. Active Directory Backup ist nicht so einfach. Eigentlich, wenn man es richtig sieht, braucht man kein Active Directory Backup. Warum? Wofür brauche ich Backup? Wenn mir eine Maschine wegkachelt, dann muss ich die wieder herstellen. Naja, und wie mache ich das im Active Directory? Die Active Directory Datenbank wird ja Multi-Master repliziert an beliebig viele Domain-Controller. Beliebig viele vielleicht nicht, also irgendwo bei 2 Dutzend fängt es dann langsam an anstrengend zu werden. Aber ich habe schon mal eine Domäne gesehen mit über 100 Domain-Controller für eine einzige Domäne. Das heißt, ich habe ungefähr 100 Kopien meiner Datenbank, die alle aktuell und korrekt sind. Naja, und das heißt, für diesen Desasterfall, dass mir eine Festplatte meine Daten schrotet, brauche ich dieses Backup nicht. wo ich normalerweise mein Home Directory backuppen würde. Brauche ich nicht, weil ich habe noch 99 andere Kopien. Und was ich dann machen muss, ist, wenn mir ein Domain-Controller wirklich final den Tod stirbt, dann ist er noch mit Referenzen im AD referenziert. Es gibt noch Objekte für den im AD. Was ich dann machen muss, ich nehme den raus aus dem AD und ich joine ihn komplett neu. Und was der dann macht, ist, der zieht sich einfach die Datenbank komplett von einer der 99 anderen Kopien und alles ist wieder glücklich. Sprich, für den typischen Anwendungsfall, mir stirbt eine Maschine und frisst die Daten auf dem Weg zum Tod, brauche ich es nicht, weil ich ja mindestens 2, besser 3, 4 Domain-Controller habe. Aber natürlich will ich ja für das völlige Desaster nicht alles neu aufbauen. Und deswegen ist mit Samba 4.9 ein Online-Backup-Tool dazu gekommen, was quasi den gesamten Status der Datenbank in eine Datei, in eine DAR-Datei packt. Mit Samba 4.10 kommt das Ganze dann, das hätte offline heißen müssen. Die zweite Zeile hätte offline heißen müssen. Copy und Paste bei der Arbeit. Also 4.9, da muss der Domain-Controller laufen. 4.10 gibt es dann das Ganze offline. Das heißt, der guckt dann in die lokalen Datenbanken. Und nun gut, das heißt, was wir dann machen können, wir haben tatsächlich etwas, was wir in den Tresor legen können. Der Stand von heute Morgen um 8 liegt jetzt im Tresor, feuergesichert und so weiter. Das heißt, man kann mein ganzes Rechenzentrum weltweit verteilt weggehen und ich habe noch meinen Datenbestand. Wobei ich da extrem aufpassen muss. Was ich auf gar keinen Fall tun darf, und das ist eine zuverlässige Quelle für Einkommen von uns, weil die Leute es nämlich tun und sich hier Active Directory damit schroten, dass sie Backups einfach so auf einzelne Maschinen wieder einspielen. Diese ganze Multi-Master-Replikationsgeschichte ist tricky. Da sind irgendwelche Counter, welchen Stand habe ich von dem Domain-Controller und welchen Stand möchte ich von dem Domain-Controller beziehen. Und die Domain-Controller wissen alle von sich gegenseitig, welchen Stand sie haben. Und wenn ich da jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Domain-Controller und spiele da jetzt einen 2 Tage alten Stand ein, dann ist die Replikation auf Deutsch gesagt im Arsch. Und ich muss alles neu aufsetzen. Das heißt, was ich machen muss, wenn ich diesen Desasterfall habe, ist wirklich alle Domain-Controller weg, einen neu installieren, der hat einen konsistenten Stand der Datenbank, dann mit diesem einen Domain-Controller alle Referenzen der anderen Domain-Controller aus dem AD purgen, Samba-Tool Domain-Controller irgendwie demote und alle frisch joinen, dass sie sich dann die frische Replika von dem einen ziehen. Und allein das zeigt, das will man nicht, aber fürs gute Gefühl braucht man es trotzdem. Lieber noch irgendwo offsite einen Domain-Controller hinstellen, der dann permanent repliziert und der eben nicht abbrennt, wenn, keine Ahnung, mir der Strom ausfällt oder so.
Eine Frage dazu, kann ich aus dem Backup dann auch einzelne Objekte wieder herstellen? Also jemand schrotet sein User-Objekt und ich muss das, also sowas macht man dann von Hand, prickelt man das wieder zurück, aber...
Die Frage war, kann ich aus dem Backup einzelne Objekte zurückspielen? Also ein Standard-Tool dafür haben wir nicht. Also das ist auch gar nicht so einfach. Wenn ich zum Beispiel einen User zurückspielen möchte, dann muss ich ja quasi an den ganzen Sicherheitsmechanismen für die eindeutige User-ID, muss ich ja vorbei. Und dann muss ich halt gucken, okay, jetzt will ich das Passwort nur oder jetzt will ich nur, keine Ahnung, sein Home-Directory oder was weiß ich. Also es ist nicht so einfach, einzelne Objekte zurückzuspielen. Theoretisch geht das sicher, aber da muss man ein bisschen mit LDB-Tool rumspielen und dann das Ganze eben entsprechend wieder in die Datenbank reinpumpen. Bitte?
Es geht auch, das ist sehr aufwendig. Wir haben da so eine Backup-Software, die kann das und das ist immer so das Argument, weswegen die amerikanischen Kollegen ihr Active Directory behalten wollen.
Ja. Kommentar war, es scheint da Tools zu geben, die das bei nativen Active Directory können. Müssen wir uns angucken, wie das funktioniert, da müssen wir dann wahrscheinlich irgendwas Kompatibles auch bauen. So, Clustered Samba. Ich habe noch 10 Minuten, das passt ziemlich gut. Was ist Clustered Samba? Da hat sich auch einiges getan, deswegen erwähne ich das hier. Das ist jetzt wirklich komplett weg von Active Directory, das ist wirklich klassischer File-Server. Wenn ich irgendwo wirklich großen Storage habe, und das ist auch der Talk, der nach mir kommt, wie heißt der unendliche File-Server? Nee, wie heißt der Talk? Ceph. Der unendlich große File-Server mit Ceph, Samba und CTDB. Das ist das. Das heißt, was ich habe, ist, ich habe meinetwegen 10 Knoten, die haben ihre lokalen Platten oder greifen auf irgendeinen Storage zu und die bauen ein File-System und da gibt es ohne Ende Produkte, das GFS von Red Hat, dann CEF, Gluster, OCFS. Dann gibt es einiges und einen unüberschaubaren Zoo an proprietären Filesystemen. IBM GPFS, StoreNext, Clustered XFS von HP. Parnassus hat ein Angebot. Also da gibt es eine ich habe Luster vergessen. Ich sehe dich gerade, ich habe Luster vergessen. Das ist auch eins von diesen Filesystemen. Unten gibt es bei unserem Nachbarstand gibt es ein BGFS. Das sind alles Cluster-Filesysteme, die im Grunde nichts anderes tun, als mir ein lokales Dateisystem vorspiegeln, wo dann 10 Knoten auf dem gleichen Blockstorage arbeiten und eben kein Chaos generieren. So. Was Samba dann macht, ist, wir tun so, als wären diese 10 Knoten ein einziger SMB-Server. Und wenn man sich das anguckt bei NFS, ist das relativ einfach, NFS V3 zumindest, weil es da überhaupt keine wirklichen Locking-Anforderungen gibt. Das heißt, ich kann eine Datei, die mir das Dateisystem auf Knoten A zur Verfügung stellt, einfach öffnen, dem Client zur Verfügung stellen. Das kann ich auch im Knoten B auch machen. Samba und SMB sind da sehr viel anspruchsvoller, weil wir dann nämlich sehr fortgeschrittene Locking-Semantik implementieren müssen. Und genau dafür ist das CTDB da, dass wir eben sagen, Client öffnet Datei auf Knoten A und Knoten B merkt sofort, dass Client auf Knoten A die Datei offen hat und diesen Open verweigert, wenn Client A das so wollte. Das gibt es bei NFS V3 zumindest in der Form nicht. Und das macht unser CTDB. Dann dritter Punkt hier. CTDB provides a clustered manager. Das ist so ein bisschen not invented here Syndrom. Am Ende ist das CTDB ist auch eine kommerzielle Entwicklung gewesen. Und im Rahmen des Designs haben wir uns angeguckt, was können wir denn für Cluster Manager da draußen benutzen. Und dann gab es irgendwas von SUSE, dann gab es irgendwas von Red Hat, dann gab es irgendwelche anderen Sachen und wir haben uns das angeguckt und irgendwie war nichts, was am Horizont war, was wirklich der Standard werden würde. Und ich glaube, das ist auch heute noch nicht so, dass man sagt, okay, wir können jetzt sagen, wir machen jetzt nur Pacemaker und unsere Service Monitoring passiert mit Pacemaker und alle sind glücklich. Das hätte uns einige Türen nicht geöffnet. Und frei nach dem Motto, how hard can it be, machen wir selber. Und da sind wir jetzt, das kennen wir, das Muster, ne? Da sind wir jetzt. Und das heißt, wir machen tatsächlich alles selber. Wir machen Mitgliedschaft im Cluster, Node Membership. Wir machen Service Monitoring, können wir selber machen. Und wir machen IP-Adress-Failover, machen wir selber. Dass wir sagen, okay, unser SMB-Service hängt davon ab, dass der SMBD lebt. Und wenn der SMBD da ist, dann kriegt er eine IP-Adresse und die Clients können sich verbinden. Wenn SMBD weg, geht die IP-Adresse woanders hin. Das nenne ich IP-Adress-Management. Und das modularisieren wir jetzt gerade. Oder vielmehr der Martin Schwenke tut's. Ich selber bin da nicht so aktiv. Um eben sozusagen die Integration in andere Clustering-Solutions, Clustering-Manager heutzutage zu vereinfachen. Und gibt es halt Leute, die sagen, wir wollen auf jeden Fall das Service-Monitoring in unserem Framework machen und wir haben hier eine IP-Adress-Failover-Lösung für unser Produkt und wir wollen CTDB halt so, dass es nur die Datenbanken macht. Oder nur sogenannte Tickle-Ex schickt oder sowas. Und das machen wir halt ein bisschen modularer. Und naja, wie sind die Probleme los? Naja, aber trotzdem sind wir schuld, wenn es nicht geht und jemand anders hat die IP-Adresse nicht schön wegbewegt. Also das ist so ein bisschen immer so ein zweischneidiges Schwert, dass wir sagen, jemand anderes Problem, aber dann muss der das auch vernünftig machen. Und am Ende sind wir immer schuld, mein Samba funktioniert nicht. Naja, die IP-Adresse ist auch nicht vernünftig umgezogen worden. Also, wie gesagt, zweischneidiges Schwert. Wir geben diese Aufgaben gerne ab, aber das macht die Diagnose von solchen Problemen halt nicht gerade einfacher. In dem Zuge, und das ist der Teil, warum ich es hier erzähle, hat sich die Konfiguration von CTDB radikal geändert. Am Ende waren es vor der 4.9 oder vor der 4.8, ja, vor der 4.9, letztendlich die komplette Konfiguration unseres CTDB-Daemons waren am Ende nur Argumente, Kommandozeilenargumente zum CTDB-Daemon. Wir hatten da irgendwelche Wrapper-Skripte, die das aus Umgebungsvariablen quasi rausgezogen haben. Und, aber am Ende waren es Argumente zum CTDB und der hat jetzt sozusagen eine richtige Konfigurationsdatei bekommen. Das heißt, man muss quasi seine alte Konfiguration umstellen. Es gibt da Helper-Skripte, die das erleichtern. Habe ich Gott sei Dank nie selber machen müssen bis jetzt. Mein Kollege Björn Baumbach weiß, oder Björn, weißt du das? Hast du das mal gemacht? Upgrade von CTDB-Konfiguration. Aber wir haben noch einen anderen Kollegen, der sich mit dem Packaging beschäftigt, der hat das alles schon gemacht. Das funktioniert wohl ganz gut, aber am Ende muss man halt die Konfiguration wirklich anpassen von CCDB. Dann, wir wollen NFS töten. No-File Security, und da gibt es auch so viele schöne NFS No-Files Need 50 Sysadmins. Da gibt es so schöne Übersetzungen von NFS. NFS ist ein Protokoll, was sozusagen, man kann da diesen Punkt 2 hier, Negativliste für NFS machen. Es gibt im NFS V3 keine Security. Zumindest nicht, wenn man es nicht mit Kerberos einsetzt, und ich habe lange keine kerberisierte NFS V3-Version gesehen. Die Performance ist in der Regel gut, aber sozusagen sie hat auch Grenzen, und da hat Microsoft was gemacht im SMB-Protokoll. Gut, erstmal, SMB ist komplett, das kann man sicher machen. Natürlich alles authentifiziert, das sowieso schon immer von Anfang an. Was schon sehr, sehr lange geht, schon viele, ich würde sagen 20 Jahre geht, ist Signing, sprich, ich kann sicherstellen, dass die Pakete, die ich zu dem anderen schicke, tatsächlich auf dem Weg nicht verfälscht waren. Was seit SMB 3 geht, ist auch Encryption. Das heißt, ich habe völlig transparent Verschlüsselung, Transportverschlüsselung. Ich sage einfach nur beim SMB-Server, SMB Encrypt gleich Mandatory, und ich bin fertig. Keine weitere Konfiguration. Das sind alle Sachen, die sind bei NFS V4 inzwischen auch dabei, aber etwas tricky aufzusetzen. Das ist also etwas mehr als SMB Encrypt gleich Mandatory. SMB hat immer schon ein Protokoll gehabt für Cache Coherence, nannte sich früher Oblocks, nennt sich heute Leases. Sprich, Client kann sagen, ich habe eine Datei offen, Server sagt mir, wenn da auch jemand anders drauf zugreift, und bis dahin kann ich ja alles lokal cachen. Wenn ich weiß, dass ich der Einzige bin, der diese Datei gerade offen hat, dann interessiert sich kein anderer für die Inhalte. Ich kann Deferred Writes machen, ich kann, was ich gelesen habe, cachen. Ich weiß, dass kein anderer das modifiziert haben kann. Das nenne ich Cache Coherence Protokoll. Das hat NFS V3 erstmal gerade gar nicht. NFS V4 hat da was. Aber auch Ganesha, der User Space Daemon, implementiert das alles nicht vollständig. Sprich, das ist eine Werbefolie für SMB. SMB ist wirklich ein, meiner Ansicht nach, gutes File-Sharing-Protokoll mit dem Problem, dass es Windows-Semantiken implementiert. Sprich, Test.Text, und Test.Text kann es unter Unix zweimal geben, unter Windows kann es das nur einmal geben. Das ist einer der Unterschiede. Wobei man das auch unter Unix nicht ganz so eng nehmen darf, weil mein USB-Stick funktioniert auch unter Unix, da ist ein FAT-File-System, und da ist das genauso. Das heißt, auch ein Unix kann heutzutage im Prinzip mit Case-Insensitive-File-Systemen umgehen. Dass man eben sagt, Test.Text und Test.Text mit großem T sind das Gleiche. Und sowas haben wir eben, wenn wir das Windows-File-System reinmounten, ist das eben auch so. Was aber komplett fehlt, ist, dass wir keine Symlinks haben, wir haben keine Device-Nodes, wir haben keine Sockets, dann tatsächlich das Locking von Byte-Ranges und so weiter, das ist halt einfach komplett anders als bei Windows. Nun gut. Wir wollen Home Directories von SMB aus sharen, mit allen Semantiken. Wir wollen das KDE, wir wollen das GNOME, mit allen seinen Sockets, mit allen irgendwelchen Debus, Endpoints und so weiter wollen wir auf SMB legen. Das heißt, wir brauchen die volle Semantik. Das war mit SMB 1 möglich. Wobei man sozusagen, wenn man sich das Protokoll, die Protokollerweiterung für SMB 1 Unix Extensions anguckt, wir haben da geübt. Und das ist jetzt alles in Stein gemeißelt. Gott sei Dank ist SMB 1 jetzt wirklich auf dem absteigenden Ast. Das macht keiner wirklich mehr oder will keiner wirklich mehr. Langsam, unsicher und bei modernen Windowsen sogar abgeschaltet. Und naja, deswegen, wir brauchen einen Ersatz, und da sind wir jetzt gerade bei. Und was ich sagen will, selbst Apple ist irgendwann gegangen und hat gesagt, wir schmeißen unser eigenes File-Protokoll weg. Das funktioniert alles noch, aber strategisch machen sie jetzt auch SMB. Und das heißt, sie haben SMB erweitert, will sagen, wir können das Protokoll erweitern. Jetzt könnte man sagen, ey Leute, warum macht ihr das nicht genau wie Apple es macht? Das ist eine begrenzt gute Idee, weil sowas wie Symlinks oder irgendwelche Socket-Geschichten gibt es in der Apple-Welt nicht. Das brauchen die schlicht nicht. Das heißt, wir müssen auf Apple einen draufsetzen und die Erweiterung nochmal erweitern. Und naja, man möchte nicht unbedingt von Apples Gnaden abhängig sein. Wir sind schon von Microsofts Gnaden abhängig. Wir wollen uns jetzt nicht zwei sozusagen Gnadengeber ins Boot holen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir es selbst. Bitte? Oh, ja, genau. Power hat keinen Wie. Irgendwie, ja. Nun gut. Aber mit dem Ansatz, wir wollen wirklich tatsächlich nur ein ganz paar Calls dazufügen und ein paar ganz paar sogenannte Info-Level hinzufügen. Und Gott sei Dank hat Microsoft die Weitsicht besessen, dass sie, als sie von SMB 1 nach SMB 2 mit Windows Vista gegangen sind, dass sie da tatsächlich Punkte im Protokoll eingefügt haben, wo man definiert Erweiterungen einbauen kann. Sozusagen Extended Attributes für SMB-Calls. Und naja, genau das nutzen wir jetzt. Wir haben die entsprechenden SMB-Calls, die wichtig für uns sind, haben wir mit unseren Definitionen erweitert. Es gibt inzwischen Client-Code dafür. Der Steve French ist da aktiv in seinem CIFS-Client. Es gibt einen Patch-Set von Jeremy Ellison für den Server. Und da sind wir jetzt, wir drei sind jetzt tatsächlich gerade dran. Meine private E-Mail-Box ist da sozusagen recht aktiv, dass wir das Zeug tatsächlich auch in Samba upstream kriegen. Das wird noch ein paar Monate dauern, weil das halt recht komplex und subtiles Zeug ist. Und wenn wir eins heutzutage haben, dann muss das alles getestet werden. Und dafür, also das große Problem ist dafür tatsächlich automatisierte Tests zu schreiben, dass wir sicher sind, was haben wir da gemacht. Und wir, in der nächsten Version funktioniert es immer noch genauso, wie wir es damals gemacht haben. Und das ist im Moment das Hauptproblem. Der Code ist da, man kann ihn ausprobieren. Schreibt mir eine Mail, wenn ihr wissen wollt, die Pointer dazu, um das auszuprobieren. Upstream noch nicht, weil fehlende Tests da sind. Und der Patch-Set ist auch nicht wirklich hübsch. Der muss so ein bisschen umsortiert werden. Da gibt es, glaube ich, auch einen Talk dazu, wie man schöne Patches macht. Das müssen wir uns noch anhören für diesen Patch-Set. Gut. Questions? Jetzt vielleicht, na, ja, dann bitte da. Ja. Frage ist, wird Server-Side-Copy mittlerweile unterstützt? Ja. Sogar auf, also wir haben das in ein VFS-Modul verlagert. Das heißt, wenn sowas wie ButterFS das auch tatsächlich mit nur einem Syscall die 10 GB-Datei kopieren kann, dann machen wir das. Ansonsten machen wir tatsächlich Server-Side-Copy. Wir lesen die Datei und wir schreiben sie aber eben Server-Side. Ja. How-to zu CTDB? Offen gestanden weiß ich es nicht. Ja, im Zweifel wiki.samba.org und das ist kein Witz. Also da wird tatsächlich dann einigermaßen gepflegt, aber CTDB ist ein komplexes Thema und ich gebe zu, dass wir wahrscheinlich da Verbesserungspotenzial haben für die Dokumentation. Ja, Fabian? Active Directory Web Services. Die Frage nach ADWS, das ist, glaube ich, im Prinzip, also nein, implementieren wir nicht. Ja, es gibt da Forderungen. Ja, es gibt da Leute, die da reingucken. Stand habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, wie der Stand da ist. Gott, oh Gott. Hier.
Gruppenrichtlinien, irgendwann implementieren.
Frage nach Gruppenrichtlinien. Pauschal Gruppenrichtlinien in unserem AD pflegen, überhaupt kein Problem, das geht heute. Das ging schon immer, weil eine Gruppenrichtlinie nichts anderes ist als eine Kombination aus LDAP-Objekt plus irgendwelchen Dateien im SysVol-Volume. Gruppenrichtlinien sind in allererster Linie eine Client-Geschichte. Sprich, das heißt, man kann für seine Clients die Gruppenrichtlinien ganz normal bei uns pflegen. Was nicht geht, ist, dass wir selber Gruppenrichtlinien für Domänencontroller auswerten. Sprich, das heißt, man macht eine Gruppenrichtlinie, die für die Domänencontroller selber gelten soll. Das ist unsere smb.conf. Es gibt da irgendwas, frag mich da nicht nach Details, aber sozusagen, dass wir tatsächlich das, was Microsoft für Domänencontroller implementiert, auch selber als Gruppenrichtlinie auswerten, nein, haben wir nicht. Und das ist auch, wüsste ich nicht, dass das auf irgendjemandes Agenda ist. Mal wieder da rechts, da blau und Bart. Zu was? 3SD.
SSSD.
Ach, ja, okay. Der Simusorcher Superdaemon.
Also speziell das User-Mapping wäre wahrscheinlich.
Das sollten wir vielleicht offline nehmen. Also, das ist die alte Sache zwischen dem SSSD und dem Winbind. Und das Problem ist ungelöst. Und wenn man bei Red Hat guckt, Red Hat sagt pauschal erstmal, macht SSSD überall. Aber wenn man einen Samba-File-Server draufsetzen will, dann macht Winbind. Das sieht man irgendwo ganz tief bei Red Hat auch in der öffentlich verfügbaren Webseite. Irgendwo habe ich die Links, dass auch Red Hat sagt, wenn du Samba-Server machst, mach Winbind. Und wie gesagt, das, da kann ich eine Stunde drüber reden. Das würde ich. Der Winbind hat ein Problem mit gealterten ADs. Versteht? Wir sollten das hier, wir haben nicht mehr so viel Zeit, da sind aber noch viele Fragen. Ich bin gerne bereit, das gleich noch im Detail zu diskutieren, auf jeden Fall, aber das führt zu weit hier jetzt für so eine Frage-Antwort-Geschichte. Bitte schön. Ja? Die Frage war nach Passable Backend Open LDAP. Oder Passable Backend gleich LDAP-SUM. Das ist Code, da hat keiner mehr Fokus drauf. Er funktioniert. Das Problem ist, er ist upstream nicht wirklich automatisiert getestet. Wenn es Bugs gibt, fixen wir die. Aber mir ist nicht bewusst, dass da irgendjemand noch was drauf entwickelt, weil wir heutzutage halt Active Directory sind. Und wie gesagt, es ist da, es funktioniert. Und wenn es Bugs gibt, zu uns, wir fixen die. Aber jetzt neulich kam jemand zu mir, hatte ein Problem mit der Performance von dem Zeug. Und da muss ich halt sagen, das würde ich jetzt sozusagen auf eigene Rechnung abends nicht mehr machen. Sondern da müsste mich jemand dafür bezahlen, das zu tun. Und also es ist sozusagen nicht strategisch, weil wir Active Directory haben. Noch eine Frage, hier vorne. Mit CEF. Volume Shadow Copy, die Frage war noch Volume Shadow Copy, das funktioniert mit ZFS wohl sehr gut. Volume Shadow Copy ist immer zweigeteilt. Es gibt da ein API dafür, dass man remote diese Shadow Copies erzeugt. Und das zweite, was sehr anpassbar ist, ist, dass wir diese Volume Shadow Copies als Previous Versions für Windows Clients anzeigen. Und da haben wir ein Modul, nennt sich Shadow Copy 2. Und das ist dann eine Frage, wie stellt das Dateisystem diese Shadow Copies dar? Und da, wenn wir sozusagen einen Snapshot für Windows-Client als Previous Version darstellen wollen, dann haben wir halt gewisse sehr strikte Anforderungen an das Format, wie diese Snapshots auszusehen haben im Dateisystem. Und wenn diese Snapshots eben das @GMT und dann Timestamp-Format haben und irgendwo gelistet werden, dann können wir sie anzeigen. Aber wir haben eben diese strikten Anforderungen. Was wir nicht haben, was auch immer eine Anforderung war, ist, dass wir da flexibel sind im Namensmapping von den Dateisystem-Snapshots und wie wir sie auflisten und so weiter. Das sind keine Riesenaufgaben, das muss jemand machen. Aber sozusagen, wir sind nicht wirklich Snapshot-aware in dem Sinne, dass wir in irgendwelche APIs des Filesystems für Snapshots reingreifen, sondern wir setzen voraus, dass die Snapshots als Unterverzeichnisse irgendwo auftauchen. Und wenn das Dateisystem das zur Verfügung stellt, ist alles völlig egal. Aber das muss eben so sein. Das könnten wir ausbauen, dass wir da sagen, wir nehmen irgendwelche APIs, um Snapshots zu listen. Wir können auch flexibel auf irgendwelche komischen Snapshot-Namen oder wie auch immer, die dann referenziert werden, reagieren. Das ist bei uns modularisiert, muss aber jemand machen. Ist aber nichts, was irgendwie ein Jahr dauern würde. Das sind ein paar Tage, ein paar Wochen. Also wenn da konkrete Anforderungen sind, ist das sicherlich möglich. Ja.
Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Weitere Fragen vielleicht am Stand.
Genau, richtig.
Und vielen Dank und.